Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast, der hellwache Podcast, der ewig bleibt. Es kann nur einen geben. Und natürlich bin ich heute nicht alleine und habe meine Highlanderinnen mit am Start aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet. Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Michael.
Salü. Und was wären wir ohne ihn? Der Mann aus Münster, Robin.
Hallihallöchen. Da sind wir wieder vereint. Wieder schöne neue Folge, wieder News. Und damit fangen wir jetzt an mit den News, mit dem Vorgeplänkel. Und wie ihr uns kennt, wir sind ja der Preislisten-Podcast. Deswegen gucken wir natürlich immer auf die Preislisten. Und der Women's Prize hat dieses Jahr nicht nur eine, sondern gleich zwei Preislisten rausgehauen. Nämlich einmal den Women's Prize for Fiction und einmal den Women's Prize for Non-Fiction. Deswegen fangen wir doch mit letzterem erstmal an. Annika, du hast dich da mal ein bisschen umgeschaut. Was hast du denn so gefunden?
Ja, wir haben gedacht, wir fangen tatsächlich mal mit dem Non-Fiction Prize an. Nicht nur, weil er der Neue ist hier, ne? Novelties kommen hier ganz an erster Stelle, sondern weil wir zu dem Women's Prize immer so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis haben. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder betont. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn wir auf die Fiction-Liste schauen. Jetzt halt erstmal Non-Fiction. Was haben wir hier zu bieten? Tatsächlich eine sehr, sehr bunte Auswahl. 16 Titel stehen da drauf, also genau wie auf der Fiction-Liste, eine breite Auswahl, die uns hier verschiedene Themen präsentiert aus dem Non-Fiction, also dem Sachbuchbereich. Viel Politisches ist dabei, Biografisches, Geschichtliches, ganz was Modernes, also wirklich ein breites Potpourri. Und wir haben uns das natürlich gerne angeschaut, weil ihr wisst ja, wir sind ja auch der Sachbuch-Podcast. Wir sind gerne immer bei Sachbüchern mit dabei und natürlich gerade vor allem bei politischen Themen und ein bisschen ein Sachbuch, das wir hier sofort auf der Liste entdeckt haben, unter anderem, weil die Autorin auch eine gute Bekannte ist, ist der Titel Doppelgänger von Naomi Klein. Naomi Klein, eine Autorin, Schrägstrich Aktivistin, die schon sehr viel im Bereich politisches Sachbuch veröffentlicht hat, zum Beispiel zu den Themen New Green Deal oder auch diverse Themen gegen Trump, gegen ja die Gesellschaft unter Trump und auch gegen Großkonzerne. No Logo war, glaube ich, damals das Sachbuch, mit dem ihr der Durchbruch gelang. Worum geht es jetzt hier in Doppelgänger? Naomi Klein hat eine Namensvetterin, die ja politisch nicht weiter weg von ihr sein könnte, als man sich das vorstellen könnte, und zwar Naomi Wolf in den USA, eine ja politische Kommentatorin, die auch viel im Bereich ganz rechts außen, Stichwort dem Mediennetzwerk von Steve Bannon, unterwegs war, als Corona-Skeptikerin, Impfleugnerin, also ganz weit unten drin in der Schwurbelszene. Und Naomi Klein hat sich dann sozusagen ja auf die Spuren dieser in Anführungszeichen Doppelgängerin begeben, weil sie es also überhaupt nicht ertragen konnte, mit ihr verwechselt zu werden, und hat sich dann hineingegeben in dieses Rabbit Hole. Und was sie da ja erlebt hat, was sie dort alles entdeckt hat und was das über unsere oder uns als Gesellschaft aussagt, weil das betrifft ja nicht nur die USA, verrückte Schwurbler haben wir ja hier leider auch, das ja schreibt sie dort also in ihrem sehr unnachahmlichen, immer schön ironischen Ton nieder. Ein Buch, das schon für viel Wirbel gesorgt hat und sicherlich einen verdienten Platz auf dieser Non-Fiction-Liste hat. Was sagt ihr dazu?
Ja, also ich bin wirklich überrascht, wie gut diese Non-Fiction-Liste ist. Nicht, weil es nicht jede Menge gute Sachbücher von Frauen gibt, nein, aber wie du eben schon angedeutet hast, Annika, wir haben so ein kleines bisschen gespaltenes Verhältnis zum Women's Prize, weil uns da im Fiction-Bereich, und bislang gab es ja nur Fiction, das hier ist ja brandneu, dass wir uns mit Sachbüchern beim Women's Prize beschäftigen dürfen, häufig im Fiction-Bereich also zu viel Gefälliges, zu viel leicht Verdauliches, zu wenig auf die 12, zu wenig Experimentelles gab. Das ist ein wirklich breiter Publikumspreis, was sicher auch seine Vorteile hat. Aber wir möchten ja immer gerne was Abgefahrenes lesen, was knallt. Da ist der Women's Prize eigentlich nicht unser Preis, aber der Sachbuchbereich, der könnte sich künftig wirklich einen Platz in unserem Herzen sichern. Wir haben hier zum Beispiel auch noch ein Buch, das heißt Code Dependent von Madhumita Murja, Living in the Shadow of AI. Ja, ein Buch von einer Frau über künstliche Intelligenz. Da wird es wirklich Zeit, dass, und hier kommt der Publikumspreis der Sache zugute, eine breite, breite Öffentlichkeit in die Lage versetzt wird, darüber zu sprechen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, welche gesellschaftlichen Folgen sie künftig haben könnte für jeden Einzelnen von uns und wie man eventuell diese Auswirkungen in geregelte Bahnen lenken kann, wie man es vielleicht auch nicht kann, welche Konsequenzen wir als Gesellschaft daraus ziehen müssen, sei es jetzt lokal oder global, also wirklich hier Cutting-Edge-Themen auf der Liste. Ein Buch, das im Internet einen unglaublichen Hype hat, ist Safia Sinclairs How to Say Babylon, a Jamaican Memoir. Ein Buch, in dem es um die Kindheit von Safia Sinclair geht. Ihr Vater war ein militanter Rastafari, der den aus seiner Sicht unmoralischen Westen abgelehnt hat und die Reinheit der Frauen in der Familie schützen wollte, indem er so gut wie alles verbot. Eine spannende Geschichte, die auf großes Interesse im Internet stößt, was sicher mit dem allgemein gerade herrschenden Memoir-Trend zu tun hat. Ich finde es auch sehr interessant, dass dieses Memoir bei Nonfiction stattfindet, weil wir haben bei verschiedensten anderen Preisen, sogar beim Deutschen Buchpreis schon erlebt, dass uns da Memoirs vorgelegt wurden und es war bei Fiction. Also da kommt auch diese Diskussion darum, was ist autofiktional, wann wird die Geschichte, die man niederschreibt, zu Literatur, wann gehört sie noch zum Sachbuch, wird hier auf eine spannende Art und Weise eingebracht und kann diskutiert werden. Auch immer gut, wenn solche Preise dazu einladen, Genres an sich zu diskutieren. Also der Sachbuchpreis solide. Was meinst du, Robin?
Ja, auf jeden Fall sehr interessante Contestants, die hier auf dieser Liste stehen, die wir ja vielleicht auch nochmal bei uns hier in der Show haben, wenn sie dann auf Deutsch übersetzt werden. Sachbuch ist natürlich auch ein schöner Trend, eben dann den Sachbüchern auch mal nochmal so einen Preis zu spendieren. Annika, du hattest, glaube ich, auch noch ein Augenmerk auf ein Buch gelegt. Kann das sein?
Ja, tatsächlich. Ich wollte gern auch noch mal so ein bisschen tiefer in die Geschichte eindringen, weil wir wissen natürlich auch, man kann auch aus Erzählungen der Geschichte oder aus historischen Vorgängen ziemlich viel für die Gegenwart noch mal rausziehen. Und ein Buch, was mir hier ins Auge gestochen ist, ist Young Queens von Lia Redmond Chang. Sie erzählt unter anderem anhand von neuen Archiv-Researches, also sie ist da noch mal ganz tief in die Materie eingestiegen und erzählt das Leben von drei Frauen, ja, unter, ich würde sagen, modernen und vor allem auch feministischen Aspekten einmal nach. Und zwar drei Frauen, die während der Renaissance ziemlich mächtig waren, aber natürlich trotzdem in einer Gesellschaft, die vor allem von Männern geprägt waren. Das ist einmal Katharina von Medici, Mary, Queen of Scots und Elisabeth de Valois. Also drei Frauen, die gleichzeitig am französischen Thron, am französischen, ja, Königshof gelebt haben eine Zeit lang und wie sich ihr Leben natürlich immer unter den Einfluss der Männer entwickelt hat. Also ein Buch, was, ja, könnte man so oder so sehen, was aber hier zumindest im Internet also sehr gelobt wird, auch von Quellen, die sich sehr, sehr gut mit Geschichte auskennen, BBC, Times und so, also gerade auch mit der englischen und der europäischen Geschichte. Und das, finde ich, klingt auch sehr spannend. Gerade nochmal, wir wissen ja immer, die Geschichte wird von Gewinnern geschrieben, meistens von Männern. Hier nochmal so ganz explizit auf die Frauen zu schauen.
Das ist doch schön. Dann lass uns doch jetzt mal auf die Fiction-Liste gucken, gell? Da kommen wir ja auch noch zu.
Verhaltener Jubel.
Skeptische Töne, now.
Ja, aber wir haben uns das natürlich auch mal ein bisschen durchgelesen, ein bisschen eingegraben. 16 Titel stehen drauf. Ich habe mir jetzt mal drei so sporadisch angeguckt. So, das erste ist In Defense of the Act von Effie Black. Der Roman erzählt die Geschichte von Jessica Miller, eine Suizidforscherin, die selber glaubt, dass Suizid eigentlich gut für die Gesellschaft ist, dass es der Gesellschaft etwas bringt, bis sie selber persönliche Erfahrung macht, die sie doch vom Gegenteil überzeugen. Und mit einer recht humoristischen Stimme wird hier das Thema Suizid direkt angegangen. Es geht um Trauma und Vergebung, aber auch um Absolution oder Nicht-Absolution geben und eben die Protagonistin eine queere Person in einer Familie, die sie nicht als queer akzeptiert. Also klingt zumindest schon mal recht spannend. Das nächste Buch, was ich mir rausgesucht habe oder wo ich mein Augenmerk drauf gelegt habe, ist Hangman von Maya Binyam. Auch natürlich jetzt hier gelonglistet, ein Debütroman, finden wir auch immer toll, über einen Mann, der zurückkehrt nach 26 Jahren in Exil in Amerika, kehrt er zurück nach Afrika, in die Subsahara und ja, er kennt sein Land nicht wieder, er will eigentlich zurückgehen, um seinen sterbenden Bruder zu besuchen und erkennt das Land nicht wieder. Und auch dieses Buch trumpft mit Humor und generell tragikomischen Elementen, was ja auch eigentlich immer eine schöne Sache ist, dass es so ein bisschen, ja, humoristisch und traurig zugleich sein kann. Klingt auf jeden Fall auch schon nach einer sehr interessanten Geschichte. Und dann habe ich noch ein Buch mir rausgesucht, wo ich ja bei der Beschreibung schon dachte, was zum Teufel ist da los? Und zwar The Wren von Anne Enright.
Sag das 10-mal schnell hintereinander.
Genau.
Duran finde ich eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, ja, da geht es genau. Ja nicht drum.
Da muss man auch immer direkt dran denken. Es geht um eine junge Frau, die ja ihrem Elternhaus entkommen möchte, die durch Trauma geprägt ist. Ihre Mutter möchte sich nicht gehen lassen, sie will jetzt aber in die Welt ziehen. Und das Buch wird beschrieben, ja, dass es eine Meditation der Liebe ist. Es ist Spiritualität, Romantik, dunkle sexuelle Fantasien und Genetik spielen eine Rolle. Also da ist es, ich sage ganz ehrlich, das klingt, als würde man einfach Schlagworte bei Google eingeben und die dann in seinen Klappentext trauen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Aber zumindest klang das nicht nach so ultra viel Substanz, sagen wir es mal so.
Ich habe schon wieder nur Mutter gehört.
Ja, genau.
Mutter.
Genau.
Von all den Büchern vom letztjährigen Booker Prize, die von Frauen geschrieben wurden, Stichwort Pearl von Sean Hughes oder Study for Obedience von Sarah Bernstein, wenn ihr euch für die Bücher interessiert, haben wir besprochen in unserer Show, könnt ihr nachhören, lohnt sich auf jeden Fall, hat man aber nicht diese beiden, sondern unvermeidlichermaßen, es ist schließlich der Women's Prize for Fiction, Where's Dunlane von Chetna Maru ausgesucht. Das Buch, wo wir schon beim Booker Prize gesagt haben, warum zum Teufel steht das auf dieser Liste? Das ist doch kein Booker-Buch. Sowas erwartet man beim Women's Prize und das haben wir nicht positiv gemeint. Die Überleitung kommt daher bezüglich Mutter, dass der Booker Prize im letzten Jahr, vielleicht erinnert ihr euch daran, einen verstörenden, und zwar nicht im guten Sinne, Fokus hatte auf Kinder mit toten Müttern. Angesichts der derzeitigen globalen Situation ist das, sagen wir mal, eine interessante Entscheidung zu sagen, hey, wir reden nicht über Krieg, über Armut oder über den Ost-West-Konflikt oder über Diktatur oder über KI oder über Filterblasen im Internet. Nein, wir reden über tote Mütter, weil das ist es, was die Welt jetzt braucht. Unter diesem Motto erschien dort auch Chetna Marus Debütroman und uns tat uns ein bisschen leid, auch dass Chetna Maru auf dieser Liste war, weil, wie gesagt, das ist eine junge Autorin, das ist ihr erstes Buch und es ist überhaupt nicht so, dass diese Frau kein Talent hätte. Nein, diese Geschichte über die 11-jährige Gopi, die ihre Mutter verliert, und anfängt, Squash zu spielen und in diesem Squash-Spiel die Welt entdeckt und ihren eigenen Schmerz überwindet. Das ist ein absolut solides Debüt. Es wird nur, wenn man es dann für den wichtigsten englischsprachigen Literaturpreis der Welt nominiert, auf einen Sockel gestellt, wo diese Autorin noch, und ich betone noch, nicht hingehört. Und dann tut man AutorInnen auch Unrecht, wenn man sie zu früh dorthin stellt. Es gibt Debütanten, die das durchaus schaffen können. Wir erinnern uns an den Booker-Gewinner Douglas Stewart mit Shaggy Bane. Western Lane spielt aber, see what I did there, noch nicht in der gleichen Liga. Und jetzt halt beim Women's Prize, ja, kann man machen, aber ich sehe das offen gestanden nicht. Das ist ein, wie gesagt, solides Buch, solide Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau in England mit Migrationshintergrund. Aber dass das jetzt irgendwie insbesondere auf der ästhetischen Ebene die Wurst vom Teller zieht, kann man nicht sagen. Viel interessanter ist die Nominierung von Isabella Hammett für Enter Ghost. In Enter Ghost geht es nämlich um die Inszenierung von Hamlet im Westjordanland. Es geht also um den Konflikt zwischen Israel und Palästina in diesem Buch von Isabella Hammett. Und das ist doch thematisch auf jeden Fall schon mal das, was man auf so einer Liste sehen will. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass solche Listen aktuelle Problematiken abbilden. Das müssen keine rein politischen Listen sein, die sich ausschließlich mit tagesaktuellen, gesellschaftsrelevanten Themen befassen. Aber ein bisschen was davon will ich sehen. Deswegen freue ich mich hier über Enter Ghost, zumal im Internet die Leute sich die Augen auskratzen, ob das ästhetisch jetzt gut ist oder schlecht. Was auch nochmal eine neue Diskussionsebene aufmacht. Ja, ich habe ja lieber Bücher, über die man sich streiten kann, als Bücher, die einem egal sind, Annika.
Ja, weil wir alle. Ja, auf jeden Fall.
Und von daher finde ich das interessant. Was hast du denn noch gefunden?
Also ich habe ein Buch gefunden, da habe ich tatsächlich mal die Karte gespielt, die ich sonst nie spiele. Da hat mich das Cover total angesprochen.
Finde ich legitim.
Und zwar ist das Brotherless Night von Vivi Ganeshanathan. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Da geht es nämlich um ja die politische Geschichte Sri Lankas.
Oh.
Also das anhand einer Familie, eine Frau, die mit als junges Mädchen große Ambitionen hat, aber dann von der harschen Realität heimgesucht wird und sehr viele Menschen, die ihr nahestehen, darunter ihre vier Brüder und ihr bester Freund, also ja, in diese politischen Verwicklungen und Ideologien, dass sie sich da ja aufreiben, wiederfinden und teilweise den falschen Pfaden folgen. Also es klingt nach sehr viel Drama, aber halt auch nach politischen Verwicklungen. Und wenn es so ein schönes, sattes Buch ist, was einem ja anhand gut geschriebener Charaktere diese politische Geschichte Sri Lankas näher bringt, why not?
Klingt spannend, klingt spannend. Also, wir werden da weiter ein Augenmerk drauf haben. Für Shortlist und so kommt ja auch noch alles. Da werdet ihr auf jeden Fall noch von uns informiert, was da abgeht.
Ja, mal gucken, was da noch übrig ist.
Genau.
Western Lane von Chatham Maru. Ich sage es euch heute. Hier erfahrt ihr es zuerst.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Der Glaskugel-Podcast, wir heißen ja nicht umsonst so. Aber apropos Infos, jetzt kommen wir doch mal zum ersten Buch dieser Folge und zwar zu einem Buch beziehungsweise zu einem Autor, den wir hier schon abgefeiert haben, in Folge 101 übrigens, der auch hier gleich zu Wort kommen darf und zu ja, einem Buch, was gesellschaftlich sehr relevant ist, Vorhang auf für Changing Oysters und Maike.
Ach Leute, ich freue mich so sehr, dass wir endlich über dieses Buch sprechen können, weil, wie ihr wisst, wir lesen auch auf Englisch, aber wir besprechen die Bücher, außer wenn es um den Booker geht. Da machen wir immer die Ausnahme. Aber in der Regel besprechen wir die Bücher erst, wenn sie in deutscher Übersetzung erscheinen. Und trotz unseres intensiven Lobbyings im Internet hat die Booker-Jury übersehen, dass eigentlich Nana Kwame Adegbenra für Chain Gang Allstars dringendst hätte für den Booker nominiert werden müssen und ihn eigentlich auch hätte gewinnen müssen. So wurde er nur in Anführungsstrichen für den National Book Award for Fiction letztes Jahr nominiert. Ist auch schön, aber wir wollen den Hype hier weiter oben halten. Wir haben ihn schon so oft erwähnt, den guten Nana mit diesem neuen Buch. Und wie Robin eben schon richtig angedeutet hat, Friday Black, seine Kurzgeschichtensammlung, die haben wir hier in Folge 101 abgefeiert. Eine wirklich außergewöhnlich mutige, ästhetisch ansprechende Kurzgeschichtensammlung über das heutige Amerika. Aber jetzt reden wir über Chain Gang Allstars. Ein Wahnsinn. Worum geht es hier? In einer dystopischen Zukunft können Menschen, die im Gefängnis eingesperrt sind, sich Gladiatorenkämpfen anschließen. Sie können also im Fernsehen, in Live-Übertragungen, in Kämpfen gegeneinander antreten und wer am längsten überlebt, der kann eventuell nach einiger Zeit die Freiheit erlangen. Wir merken schon, worum geht es hier. Wir kennen die Diskussion über den Prison Industrial Complex in den USA, die sogenannte Gefängnisindustrie. Viele Gefängnisse in den USA sind privatisiert. Sie müssen also Gewinn erzielen. Es gibt dort auch zum Beispiel schon Rodeos, die veranstaltet werden mit Strafgefangenen, wo man Eintritt zahlen und hingehen kann. Also das alles ist viel, viel näher an unserer Gegenwart, was Nana hier zeigt, als uns eigentlich lieb sein kann. Und dieses Thema der unfairen Strafjustiz wird verbunden mit Kritik an der Unterhaltungsindustrie. Denn selbstverständlich hat der Fernsehkanal, der diese Übertragungen zeigt, unglaubliche Einschaltquoten, weil die Menschen nach diesem Spektakel, wo es um Leben und Tod geht, dürsten. Das ganze Ding ist einfach unglaublich verstörend. Ich habe Nana mal gefragt, wie er auf die Idee kam, die Diskussion rund um die amerikanische Gefängnisindustrie mit der Diskussion um die negativen Auswirkungen unserer Unterhaltungskultur zu verbinden.
I'm really interested in systems and sort of the what we explicitly or implicitly subscribe to as a culture on a sort of maybe local level all the way into like the global civilization level. And in terms of chain gang, I think that the prison industrial complex is a system that is, we all sort of acknowledge, is violent and harsh and extremely like you know, can be extremely painful. And I wanted to create a situation where that sort of implicit understanding that we never, that is very sort of, again, not active, something we kind of know but don't have to do anything about, could become a little bit more active. So what if we were one step closer to the horrors of the prison industrial complex by being fans of it, if you want to call it that, which again is actually really not so far from reality, as in the real Angola prison, they really have rodeos that are filled with prisoners and people pay tickets to come see it. So to be honest, the best inspiration was just real life.
Also Nana sagt, er wurde vor allem durch die Realität inspiriert. Das sieht man übrigens auch am Buch selbst. Dort gibt es nämlich Fußnoten an verschiedensten Stellen, die darauf hinweisen, wie viel aus dieser Geschichte eigentlich schon war es. Und er wollte den Horror dieser Gefängnisindustrie so darstellen, dass er uns als Zuschauer, wenn nicht sogar als Fans dieser Industrie zeigt, die sich im Fernsehen eben diese Gefängnisindustrie und was sie bewirkt, anschauen. Nana selbst ist übrigens der Sohn eines Strafverteidigers. Und als er ein Kind war, hat er mir erzählt, hat sein Vater mal einen Mörder verteidigt. Und er war ganz verstört und hat sich gefragt, warum das sein Vater wohl tut. Und der Vater hat erklärt, dass eben das Strafsystem dadurch aufrechterhalten wird und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, dass jeder das Recht hat, einen Strafverteidiger zu haben und dass es ein ehrenwerter Beruf ist, weil man sich eben dafür einsetzt, dass auch die Menschen, die was Falsches getan haben, die Strafgefangenen, dass sie Rechte haben und sich für ihre Menschlichkeit jemand ausspricht. Und das ist ganz, ganz wichtig und man merkt es auch in den beiden Hauptcharakteren. Das sind nämlich zwei weibliche, queere, schwarze Gladiatorinnen, Loretta Thirlwall und Hurricane Stax, die ein Liebespaar sind und die durch ihre Menschlichkeit diese ganze Geschichte wirklich tragen. Das sind die beiden, die wir begleiten und denen wir die Daumen drücken, dass sie diese unmenschlichen Kämpfe überleben. Gleichzeitig haben wir ganz viele Nebenfiguren, Leute, die profitieren vom System, Zuschauer, Leute, die protestieren gegen das System. Und so wird eine ganze Welt geschaffen und auch dieses diese Gefängnisindustrie und die Unterhaltungsindustrie aus verschiedenen Ecken beleuchtet. Ich habe Nana gefragt, warum er sich entschieden hat, die Dehumanisierung der Strafgefangenen durch die Linse des Sports zu zeigen, was er hier im Text Hard Action Sports nennt.
I think, first of all, I'm a fan of sports, and I think that one thing that sports already does well is actively commodify individuals, usually with their consent, you know. You might be a player becomes a card, a trading card, or a player becomes a action figure, a toy figure, you know. Sports is a vehicle through which we're really comfortable turning a human being into sort of this symbolic figure that may be transcended of themselves, but is also probably a reduction of themselves to their ability to produce in some type of athletic context. And so I think that sports already gives us a practice in terms of transforming our perception of a person to something other than their full capacity of a human being. Obviously, that said, that can be something that can be beautiful and something that we pay attention to in a way that we honor sort of their hard work and effort. But almost always, and especially in the context of like global capitalism, it can be a reduction because we think of these people as solely individuals who are good at basketball, are good at flipping, or on a balance beam or whatever sport you want to insert. So once that's true, what if the sort of hand that was guiding that perception was a little bit more sinister? What if that hand guiding that perception in commodification was the government in a sort of violent context? And so I guess basically like sports made sense because I feel like we already had that muscle, that transformative imaginative muscle. That is that a muscle that can turn a human being that we all know is just as something as same as us, as something other than us.
Nana sagt, dass wir eigentlich schon einen Muskel der Imagination trainiert haben. Nämlich, dass wir wissen, dass Sportler kommodifiziert werden. Also das heißt, man wird ganz schnell vom Menschen reduziert auf die Person, die gut Basketball spielen kann oder die Person, die gut Fußball spielen kann. Andere Aspekte der Persönlichkeit werden ausgeblendet und dann wird man noch direkt zum Produkt gemacht, auf Spielkarten oder als Actionfigur. Das kennen wir schon aus der Realität und im Buch treibt er das Ganze einfach noch ein kleines Stückchen weiter. Da ist nämlich der Profiteur diese Gefängnisindustrie und es geht eben bis auf den Tod. Er treibt diese Funktionen auf die Spitze, die wir heute schon beobachten. Jetzt könnte man natürlich sagen, dieses Buch, das erinnert uns ein bisschen an Battle Royale oder The Hunger Games, was auch nur abgeschrieben ist von Battle Royale, oder vielleicht auch den Film Gladiator. Aber eigentlich geht das alles zurück aufs Kolosseum in Rom. Die Idee von Panem et Circenses, also dass man ein blutiges Spektakel liefert und damit die Massen sediert. Die sitzen da, die gucken sich das an und in der Zeit kann die herrschende Klasse tun, was auch immer sie möchte. Opium fürs Volk, ihr kennt die ganzen Ideen.
Das klassische Brot und Spiele.
Richtig, richtig. Brot und Spiele. Und hier kommen natürlich noch Aspekte rein wie Gender, Klasse, Race, weil wir es mit schwarzen Frauen auch zu tun haben. Die Sexualisierung von Frauen ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich die Vermarktung in den Medien. Also wirklich ganz interessante Konzepte. Das Ganze ist auch so geschrieben, dass es anspielt auf Actionfilme, um uns als Lesende auch zu verführen, auf diesen Spektakelaspekt reinzufallen. Weil eigentlich ist es ja ein inhumanes Abschlachten. Und das ist alles Teil einer wirklich dunklen, dunklen Satire. Ich habe Nana gefragt, ob wir mit Literatur gegen die dunklen Impulse, die dieses Buch abbildet, dass wir eben als Zuschauer vor diesen Spektakeln sitzen, was bis in die römische Zeit zurückgeht und die Übel, die hier dargestellt werden, die bittere Unterhaltungskultur und die Gefängnisindustrie, ob wir dagegen mit Literatur ankämpfen können.
I hope so. I actually do though, to be honest. I think one of my best self, I am like sort of an optimist. I think that we have to remember that we are the world. The book is really interested in this idea that we ourselves, just even you and me having the capacity to say, you and me believing that the world can be better is directly making the world better. Because we are part of the world. And even as small as we might be, we are part of it. We are in the game, so to speak. We are not just observers. I think because of the massive inequity that exists in the world, sometimes you think of yourself as, to use another sports reference, like as like an audience member to the world, as opposed to like a player. And that's sort of what the ruling class depends on. It depends on you thinking you are just an audience, but you are actually a player. And if you remember that you're a player, then whatever you can make, you can change the game, so to speak. And so I really do believe that we can grow to a much more compassionate world. I think we can grow a space where grace is the standard, where compassion is the standard. I think we can reimagine most of our institutions through a more compassionate lens. And as a result, I think we could have a completely better world. I'm certain of it.
Also, wir sind nicht dazu verdammt, Zuschauer zu sein. Wir können SpielerInnen sein und wir können sogar die Regeln des Spiels ändern. Nana Kwame Adegbenra, Chain Gang Allstars. Ich liebe diesen Typen. Hat's euch auch so gut gefallen?
Ich sag einfach mal jetzt nein, um hier ein bisschen Kontroverse zu
Robin.
Streuen.
Nein, warte schon. Jetzt werfen wir dich den Löwen zum Fraß vor.
Ich mache natürlich nur Spaß. Nein, mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Charakterisierung sehr interessant. Also es gibt sehr, sehr viele Charaktere in diesem Buch. Das Pacing ist manchmal, ganz ehrlich, ich habe so 100 Seiten gebraucht, um reinzukommen. Aber dann sitzt es halt auch, ne? Wenn man dann wirklich erfährt, okay, wie funktioniert dieses ganze System? Und das baut sich auch erstmal auf. Am Anfang ist man wirklich verwirrt, wer ist hier wer? Was geht hier ab? Wer sind die Charaktere? Wo kommen die her? Wie kommen diese Deathmatch-Spiele zusammen? Aber wenn man erstmal drin ist, finde ich, ist es ein wirklich, wirklich tolles Buch, was auch ästhetisch ganz, ganz viele neue Wege geht. Ganz verschieden auch die Geschichte erzählt, also auch immer mal wieder die Stimmen wechselt und auch immer mal wieder die Perspektiven wechselt. Das fand ich total spannend, dass man halt eben auch diese Deathmatches und dieses ganze System, was dahinter steckt, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven erfährt und was die jeweiligen Leute, die jeweiligen Akteure in diesem System, was sie denken und was sie davon halten. Da haben wir Zuschauer, Wärter und so weiter und so fort, ne? Und natürlich auch die Links, also die Insassen, die mit in diesen Chains drin sind. Das war, also wie gesagt, total gut gemacht. Und interessant fand ich auch diese ganze Dehumanisierung, die ja auch durch dieses gesamte Buch spielt. Und Nana hat ja selber gesagt, er hat sich von der Realität beeinflussen lassen. Und da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja jetzt aber alles schon ein bisschen weit weg, ne? Also so dermaßen werden die Leute, also die Gefängnisse, Insassen müssen ja nicht bis zum Tode gegeneinander kämpfen, aber diese Dehumanisierung findet ja trotzdem statt. Also gerade auch in dem Prison Industrial Complex in den USA, wo dann Gefängnisinsassen für bestimmte Modelabels für ein paar Cent die Stunde irgendwelche Jeans nähen oder Dessous zusammennähen. Da gab es vor ein paar Jahren einen ganz üblen Skandal, weil da Victoria's Secret und Levi's und was weiß ich nicht alle ihre Produkte haben in Gefängnissen fertigen lassen, zu halt natürlich völlig billigen Bedingungen und diese Leute ja missbraucht haben. Also ne, auch das ist ja so eine Art von Dehumanisierung, die auch im echten Leben stattfindet oder die Sachen, die in Guantanamo abgegangen sind, wo dann zwischendurch Tracks von Kinderliedern ganz schnell und gleichzeitig drüber gelegt, Death Metal ganz verlangsamt übereinander gespielt wurden, um die Leute zu verwirren und sie gefügig zu machen sozusagen. Und diese Dehumanisierung, die findet halt eben in der Realität statt. Nana hat hier halt eben eine Satire draus gemacht, aber das fand ich total interessant, wie das hier eben umgesetzt ist. Und wie man eben auch diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven als Leser mitbekommt. Und natürlich ist es auch wieder ästhetisch bei diesen Kämpfen, gerade wenn es um die Kämpfe geht, ist es halt sehr, sehr stark wie so ein Actionfilm geschnitten. Du hast das ja vorhin auch schon gesagt, Maike, dass dann wirklich zack, boom, bam, die Kameraperspektive wird gewechselt und auch, dass sie ihre eigene Identität verkaufen. Das fand ich auch total interessant. Das hat ja Nana vorhin auch in einem O-Ton gesagt, dass das bei Sportlern ja teilweise auch so ist und dass das hier in diesem Buch so zusammengeführt wird, eben dieser Prison Industrial Complex plus eben diese Unterhaltungsindustrie, die ja teilweise auch die Leute in gewisser Weise dehumanisiert, indem sie sie halt als Karikatur oder als beziehungsweise als Alleinstellungsmerkmal irgendwo hinstellen und sagen, ja, der kann halt gut Basketball spielen, aber der Mensch dahinter verschwindet halt. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Pacing war manchmal ein bisschen rumpelig, muss ich aber auch sagen, glaube ich, dass es ein bisschen an der Übersetzung liegt. Da gab es jetzt auch schon mehrere Stimmen, dass sie gesagt haben, die Übersetzung ist halt eher so, und das muss ich auch sagen, dass ich an einigen Stellen immer mal wieder das Gefühl hatte, dass hier irgendwas verloren gegangen ist in der Übersetzung. Ging dir das auch so, Annika?
Ja, tatsächlich. Rumpeln, genauso wie du es gesagt hast, das trifft es schon ganz gut. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und bin aber auch bei mir der Meinung, genau wie du gesagt hast, Robin, dass es an der Übersetzung gelegen hat, weil ich mich so ein bisschen an der Sprache so allgemein gestoßen habe, weil natürlich von Maike auch ganz, ganz viele Vorschusslorbeeren kamen zu dem Buch. Was? Das ist ja nun kein Geheimnis. Aber auch was die Sprache angeht und auch natürlich die Preise, für die es nominiert war oder für die es hätte nominiert werden sollen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, habe gedacht, also das ist ja doch relativ einfach. Habe dann gedacht, vielleicht ist das gewollt. Ne, das habt ihr nun auch beide ausführlich erläutert, diesem Action-Look entsprechend auch so eine etwas einfachere Sprache zu wählen. Aber ich bin dann auch irgendwann zu dem Schluss gekommen, das muss so ein bisschen an der Übersetzung liegen oder größtenteils an der Übersetzung, weil da waren halt dann teilweise auch so ein bisschen rumpelige Übersetzungen dabei. Sätze, die im Original vermutlich sowas wie You Go Girl gehießen haben, habe ich mir jetzt mal so zusammengereimt. Lauf los, Mädchen, also so spricht auch keiner. Sind wir doch mal ehrlich. Ne? Also von daher hatte ich da auch so ein paar Anfangsschwierigkeiten, habe mich dann aber voll und ganz von der Story mitreißen lassen, denn auch ich habe es sehr, sehr begrüßt, dass diese Thematik mal in einem Roman verarbeitet wurde. Und mit dieser Thematik meine ich auch wirklich ganz explizit die Polizeigewalt und oder vielmehr auch die Justizwillkür in den USA. Und das ist schon fast der Untertitel zu einem sehr bekannten Sachbuch zu dem Thema, Ohne Gnade. Also Sachbücher gab es da schon gute. Aber Crow halt
auch. Also sorry, genau, ich unterbreche, aber das war für Nana auch ganz wichtig.
Ja, The New Jim Crow. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, vor allem die filmische Version, 13th, der 13. Da gab es auch einen Dokumentarfilm auf Netflix. Der ist auch kostenfrei auf YouTube zu sehen. Und der Titel bezieht bezieht sich natürlich auf den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der ja auch hier im Roman eine große Rolle spielt, beziehungsweise in einer der Fußnoten erwähnt wird, der das Ganze ja überhaupt erst möglich macht, dass Sklaverei und Zwangsarbeit zwar abgeschafft sind, grundsätzlich, außer für Straftäter, und nichts anderes ist es ja. Und das wird ja hier im Buch auch sehr schön gespiegelt mit den Demonstranten, die sich gegen diese Neosklaverei aussprechen und dagegen ankämpfen. Und das hat mir halt wirklich gut gefallen. Das dürfte jetzt auch niemanden überraschen, wie Nana das hier halt auch so schön vermischt. Maike, du hast es auch schon angesprochen mit den vielen Fußnoten, die genau zeigen, wie es gerade ist mit dieser, ja, Sklaverei halt, in die sich mit so ein bisschen fremden Federn schmückt, so möchte ich es mal nennen. Diese Fakten, die hier genannt werden, sowas liebe ich natürlich, wenn sich hier Fakt und Fiktion so gekonnt vermischen. Dann noch dieses Worldbuilding, wo man sich wirklich ständig fragt, ja, ist das überhaupt noch Science Fiction oder stehen wir nicht schon so kurz davor? Auch diese Technik allein schon, müsst ihr euch mal vorstellen, die haben also Fesseln unter der Haut, die richtig mit denen verwachsen sind und die dann anhand von Leuchtdioden den jeweiligen Zustand anzeigen. Also dürfen die sich jetzt gerade frei bewegen oder werden die jetzt quasi stumm geschaltet, weil jede Lautäußerung gleich mit Schmerzen bestraft wird oder ähnliches. Also das ist schon eine ganz besondere Form der Überwachung, die hier zelebriert wird, in Anführungszeichen. Und dann ist es natürlich in dieser Welt, die wirklich toll gebaut ist, das habt ihr auch schon erwähnt, ein wundervolles Sittengemälde, das ja nicht nur die Doppelmoral der handelnden Personen immer wieder aufwirft, sondern natürlich auch unsere eigene nochmal untersucht als Lesende. Ne? Wer sind denn unsere Lieblingscharaktere und warum? Die hadern ja mit sich selbst. Also gerade Loretta, finde ich, ist so eine tolle Protagonistin, die sich ihrer eigenen Schuld total bewusst ist und sich das selbst auch und damit ja auch uns Lesenden immer wieder bewusst macht. Es ist halt nicht immer alles schwarz und weiß. Auch das dürfte niemanden überraschen, der hier die Sendung häufiger hört. Und deswegen ist das hier natürlich also ein wirklich ganz, ganz toller Roman. Ich wünsche mir nur, ich hätte ihn auf Englisch gelesen.
Ja, also ich habe ihn nur auf Englisch gelesen und kann euch deswegen versichern, dass die Sprache sehr genau gearbeitet ist. Wir kennen das ja schon aus Friday Black. Hier wird ganz klar sich der Sprache der Sportskommentatoren auch bedient. Man merkt es vor allem in den Kampfszenen, auch in der allerletzten Szene, die sehr, sehr stark ist, wo wir eben verführt werden, das alles als Spektakel zu betrachten. Und es oszilliert eben zwischen unmenschlichem Gemetzel und der Sprache des Sports. Also ich hatte mit Nana auch drüber gesprochen, dass mich das an Viktor Klemperer erinnert, der jüdische Linguist, der dazu geforscht hat, unter anderem, also er hat über die Sprache des Dritten Reichs geforscht. Und ein Aspekt war zum Beispiel, dass dort ganz, ganz viele Sportmetaphern genutzt wurden, um Menschen zu begeistern für den Krieg. Das alles also als eine große spielerische Auseinandersetzung geframed wird, was natürlich auch eine Dehumanisierung der Soldaten eigentlich sogar auf beiden Seiten bedeutet, weil deren Leben auf einmal und der Verlust des Lebens auf einmal Teil eines großen Spektakels wird. Also all diese Dinge spielen hier eine Rolle und das ist in der Sprache auch abgebildet. Ich kann gegen die englische Originalversion nichts Negatives sagen auf der sprachlichen Ebene. Und ja, das, was ihr gesagt habt, gesellschaftspolitisch, das ist einfach so spannend. Und ich finde auch, genau wie ihr gesagt habt, dass es in der Figurenzeichnung ebenso stark wird. Wir haben Loretta und Hurricane, die keine einfachen Protagonisten sind, weil, und das geht auf den Vater von Nana zurück, klar sind das Verbrecher, deswegen sind die ja im Knast, aber die sind trotzdem Menschen und das muss akzeptiert werden. Die richtig menschlichen Charaktere in diesem Buch sind die Strafgefangenen, die enthumanisiert und in Spektakeln abgemetzelt werden sollen. Und die Gefängnisindustrie und die Unterhaltungsindustrie und am Ende auch die Zuschauer, die das alles möglich machen, die es überhaupt profitabel machen, diese Strafgefangenen auf diese Art und Weise zu entmenschlichen. Das sind nämlich nicht irgendwie die großen, wichtigen oben in der Nahrungskette. Die profitieren zwar am allermeisten, indem sie machen können, was sie wollen, weil die Massen sediert sind, aber unterm Strich sind es die Massen, die sie überhaupt in die Lage versetzen. Die könnten ja abschalten. Die könnten ja alle auf die Straße gehen und sagen, das geht nicht, das sind Menschen, Schluss damit. Aber die sagen, ja, das sind ja Strafgefangene und das ist halt deren Strafe. So läuft's nun mal. Ich guck mir das an. Und auf diese Art und Weise klagt ja der Autor die ganze Gesellschaft an uns alle. Wie er gesagt hat, wir müssen nicht das Publikum sein, wir können die Spieler sein und können die Spielregeln ändern. Wir sind mehr. Und das finde ich ganz fantastisch umgesetzt, weil es halt niemals mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern wirklich über die Empathie und Menschlichkeit funktioniert und weil sich dieses Buch auch wie ein ganz, ganz spannender Thriller liest. Das ist so ein Page-Turner. Man fragt sich mit jeder Sekunde, was wird passieren? Man fürchtet auf jeder Seite, dass Loretta oder Hurricane sterben. Und das ist so großartig gemacht. Also die Imagination von Nana Kwame Adjei-Brenya und auf welche Art und Weise er diese sozialkritischen Themen umsetzt, das ist so besonders. Das begeistert mich wirklich. Ich freue mich jetzt schon riesig auf sein nächstes Buch.
Ja, ist wirklich toll gemacht. Ist ja auch so ein bisschen so ein größeres Milgram-Experiment, ne? Wo dann gesagt wird, ja, wir als Staat, wir machen das jetzt so und alle schalten ein und können dann halt eben die Verantwortung von sich schmeißen.
Genau, weil ich gucke ja nur zu. Aber wir alle wissen, dass auch der Faschismus genauso funktioniert hat.
Ja, genau so ist es. Aber sehr, sehr viele interessante Aspekte auch, ne, du hattest vorhin noch mal über die Überwachung gesprochen, Annika, da fliegen ja auch die ganze Zeit diese Drohnen rum und filmen die in jedem intimen Moment und so und dann kann man sich das auch noch mal live irgendwo ansehen und extra die Streaminggebühren bezahlen und so, also da ist wirklich an jeden Aspekt gedacht worden und sowas ist halt immer schön, auch gut, also fürs Worldbuilding natürlich.
Ja, auch das Sponsoring und dann ne, Sachen kaufen und Waffen-Upgrades, also auch so ein bisschen Videospielcharakter dabei.
Ja, mit so Bloodpoints, ne? Hauptsache man macht's brutal, dann kriegt man noch mehr Punkte und so. Also ihr solltet dieses Buch auf jeden Fall lesen. Da sind ganz, ganz viele Aspekte, die wir jetzt aus Grund von Zeit gar nicht ansprechen konnten. Aber ihr solltet das unbedingt durchlesen. Maike, wo kann man das denn tun und wie viel Euronen muss man dafür aus seinem schmalen Portemonnaie berappen?
Investiert, denn es handelt sich um eine Investition in euer Gehirn und euer allgemeines Wohlbefinden. Wenn ihr investiert in Chain Gang All-Stars, vom wunderbaren, einzigartigen, oft kopierten, nie erreichten Nana Kwame Adjei-Brenya in einer Übersetzung von Rainer Schmidt, erschienen bei unseren guten FreundInnen von Hoffmann und Campe. Grüße gehen raus und Grüße gehen nach New York zu Nana. Das gesamte Interview könnt ihr euch am kommenden Sonntag, gleiche Stelle, gleiche Welle, bei uns anhören.
So ist es. Damit kommen wir doch direkt zum nächsten Buch dieser Folge. Ich darf es vorstellen, das heißt Wir werden jung sein von Maxim Leo. Ein Roman, der sich auf vielschichtige Weise mit den Themen Tod bzw. Unsterblichkeit befasst. Ah ja, auch ein Thema, was man zumindest schon mal häufiger gehört hat, aber ob dieser Roman das auch gut umsetzt? Fragezeichen. Bisschen Spannung aufbauen hier. Erstmal zum Autor selbst. Maxim Leo ist 1970 in Ost-Berlin geboren. Ein deutscher Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller. Nach seinem Abitur 1990 studierte er Politikwissenschaften in Berlin und Paris und arbeitete danach für ein Jahr als Nachrichtenredakteur bei RTL. Danach arbeitete er bis 2017 als Redakteur bei der Berliner Zeitung und bereits 2015 veröffentlichte er mit Jochen Martin Gutsch sein erstes humoristisches Buch, von dem noch weitere Ableger folgen sollten. Dieses Buch ist allerdings keine Ableger von diesen humoristischen Büchern, die sind eher so ein bisschen lustige Anekdoten über Männer in ihren mittleren Altern. Wir werden jung sein. Kommen wir mal zum Plot. Also im Fokus der Geschichte steht ein Medikament. Ein gewisser Martin hat ein Medikament entwickelt, um Herzprobleme zu lösen und das Medikament schlägt auch super an, aber es hat eine recht ungewöhnliche Nebenwirkung, denn die Probanden, die in dieser Medikamentenstudie teilnehmen, werden alle biologisch jünger. Das heißt, ihre Zellen verjüngen sich, ihre Hautzellen verjüngen sich, ihre Nervenzellen verjüngen sich. Das heißt, die werden tatsächlich eine ganze Ecke jünger, was natürlich zu einigen Schwierigkeiten führt, denn die Probanden sind ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliches Alter, ganz unterschiedliches Geschlecht, ganz unterschiedlich Herkunft und das führt bei den Probanden natürlich zu gewissen Nebenwirkungen, auch in ihrem Leben, in ihrer Existenz. Da haben wir zum Beispiel Jakob, ein 16-jähriger Schüler, der schon seit er auf die Welt gekommen ist, Herzprobleme hat. Jetzt sind die Herzprobleme weg, aber weil er halt so jung ist und sein biologisches Alter immer weiter nach unten geht, ist er irgendwann tatsächlich so jung, dass er eigentlich gar nicht mehr existiert. Also das biologische Alter ist nicht mehr messbar, was dann auch natürlich zu Problemen führt. Dann haben wir zum Beispiel eine andere Probandin, Verena, die ist zweifache Olympiasiegerin. Ihre besten Jahre hat sie eigentlich schon hinter sich im Olympiasport. Die soll bei so einem Showwettkampf mitmachen und bricht dann auch einfach mal eben den Bahnrekord, also den Stadiumsrekord. Und alle bezichtigen sie danach des Dopings, obwohl sie natürlich von diesen Nebenwirkungen des Medikaments überhaupt nichts gewusst hat. Und dann haben wir zum Beispiel noch Wenger, einen etwas älteren Immobilienmagnat, der eigentlich sich aus den Geschäften der Familie zurückziehen wollte und seinen Kindern das ganze Geschäft überlassen. Aber da er jetzt natürlich, weil er verjüngt ist, nicht nur seine Herzprobleme Probleme gelöst wurden, sondern er eben auch nicht mehr alterskrank ist, kann er jetzt die Geschäfte weiterführen, was dann natürlich zu weiteren Problemen mit seinen Kindern führt. Hashtag Generationskonflikt. Diese Umstände führen natürlich nicht nur im privaten Leben der einzelnen Figuren zu Krisen, sondern lösen auch gesellschaftlich eine erhitzte Diskussion aus und holt Menschen auf den Plan, die auf Biegen und Brechen an die Formel herankommen wollen. So viel erstmal zum Plot.
Also ich finde die Formel auch sehr interessant im Übrigen.
Ja. Annika, findest du, du bist schon zu alt mit 20?
Ach, vielleicht mal so ein, zwei kleine Pillchen zwischendurch.
So mal 5 Jährchen runter, wäre ganz nett. Ne? Würde ich auch nehmen, ehrlich gesagt. Strukturiert ist der Text in kurze Kapitel, die die meiste Zeit des Romans die verschiedenen Perspektiven der Figuren beleuchten, vor allem natürlich auf die Folgen dieses Medikaments fokussiert sind, aber nicht nur. Also man erfährt auch sehr, sehr viel über die Charaktere und über ihre Hintergrundgeschichte und so. Aber es geht natürlich schon um diese Medikamentenstudie. Erzählt wie die Geschichte von einer autoriellen Erzählstimme, die aufschlussreiche, aber nicht überladene Einblicke in die Gedankenwelt, Emotionen, Wünsche und Ängste der Figuren gibt. Sprachlich ist der Text recht konventionell gehalten und bricht abgesehen von kurzen Passagen nicht mit dem Konzept. Der Fokus liegt hier eben klar auf den wirklich gut gezeichneten Charakteren und auch auf dem wirklich toll funktionierenden Pacing. Die Figuren sind hier klar das Highlight und ich brauchte nicht mal 30 Seiten, um richtig in die Geschichte einzutauchen und mit den Charakteren mitzufiebern. Es hat mich so ein bisschen an die frühen Werke von Stephen King erinnert, weil der kann das ja auch so toll. Also gerade in den frühen Werken hat er ja auch immer, also der schreibt eine Seite und man kennt den Charakter ungefähr schon in all seinen Aspekten. Es gibt hier so einen ganz kleinen Abzug in der B-Note von mir, da die Figuren häufig so ein bisschen als Gutmenschen rüberkommen. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, aber die sind alle schon so ein bisschen wollen immer das Richtige machen und machen dann auch häufig das Richtige und so, ne? Aber es ist jetzt auch nur ein ganz kleines Manko. Vielleicht hätte da so ein bisschen Bosheit, hätte noch ein bisschen mehr Realismus reingebracht, wenn wir da so jemanden mit so einem Gottkomplex gehabt hätten.
Papierstopp-Podcast wieder komplett unhinged. Ich liebe es.
Zitat, uns fehlte hier die Bosheit. Zitat Ende. Bitteschön.
Ja, aber ich sag auch ganz ehrlich, das ist auch nicht das ästhetische Konzept oder beziehungsweise auch nicht das, was Maxim Leo hier mit seinem Konzept dieser Geschichte auch machen wollte. Die Charaktere sind so angelegt und so funktionieren sie tatsächlich auch gut. Wirklich gut gelungen ist eben auch das Pacing. Man erfährt genug, um mitfühlen zu können, aber nicht zu viel, dass man sich langweilt. Und im Laufe passieren noch einige Twists und Turns, die man ganz bestimmt nicht erwartet hat. Thematisch mag der Roman das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfinden, da der Jungbrunnen eins der ältesten Wünsche der Menschheit ist. Jedoch arbeitet Leo die verschiedenen gesellschaftlichen Diskurse sowie die Auswirkungen auf die Figuren sehr gut durch und behandelt viele Aspekte, ohne den Text zu einem undurchdringlichen Wirrwarr verkommen zu lassen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich zufrieden mit diesem Buch. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein bisschen Beach-Read, muss man auch dazu sagen. Also es reißt jetzt ästhetisch nicht die Wurst vom Teller, aber ich finde auch nicht, dass das jedes Buch machen muss. Das, was das Konzept war, und zwar zu zeigen, wie eben so ein Medikament auf die einzelnen Leute wirkt, welche Konflikte sie haben, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit ihrem Umfeld, was das gesellschaftlich auslöst, das hat alles Leo sehr, sehr, sehr gut durchgespielt. Die Charaktere sind likable, aber nicht zu likable. Sie sind recht sympathisch, man kann mit ihnen mitfühlen und ich finde, Leo entwirft halt hier eben in sehr, sehr kurzen Sätzen, in sehr prägnanten Szenen, sehr gut nachvollziehbare Eigenschaften, die man dann eben auch beim Lesen vernünftig aufnehmen kann. Wie gesagt, ist es ein relativ leichtes Buch durchzulesen, das kann man mal so an zwei Nachmittagen ganz gut durchschmökern, aber ganz ehrlich, deswegen will ich mich auch hier gar nicht beschweren. Es ist ein gutes Buch, es hat mir gefallen, es hat das, was es wollte, umgesetzt und deswegen kann ich mich hier überhaupt nicht beschweren. Annika, Maike, habt ihr Fragen oder Anregungen oder sonst was?
Also wir haben ja eben bei Nana ganz viel über die Situation in der realen Welt und wie sie mit dem Buch zusammenhängt diskutiert. Als ich dir jetzt zugehört habe, Robin, musste ich die ganze Zeit an die Ozempic-Debatte denken. Für euch da draußen, wenn ihr das vielleicht nicht kennt, es gibt ein Diabetes-Medikament Ozempic und eine Nebenwirkung davon ist, sind wir nämlich wieder bei den Nebenwirkungen, dass Menschen an Gewicht verlieren. Und das führt dazu, dass viele Stars und offenbar auch zunehmend normale Menschen, nicht, dass das nicht normal sind, aber ihr wisst, was ich meine, zu Ozempic greifen, was natürlich schädlich ist, spaßeshalber irgendwelche Medikamente einzunehmen und außerdem dazu führt, dass echte DiabetikerInnen das nicht mehr zu sich nehmen können, weil es das einfach nicht mehr gibt. Die Leute ballern sich das rein, um dünn zu sein. Hast du den Eindruck, dass dieses Buch auch solche aktuellen Themen verarbeiten möchte? Und wenn ja, wie erfolgreich ist es dabei?
Ja, schon in der Art und Weise. Also ich würde jetzt nicht auf so wirklich aktuell konkrete Sachen hinziehen, sagen wir es mal so. Als das Medikament dann rauskommt, gibt es natürlich bestimmte Aktivisten und natürlich auch bestimmte Personengruppen, zu denen übrigens auch Prominente zählen, die dann versuchen, durch Bestechung und was weiß ich nicht an dieses Medikament ranzukommen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil das irgendwie ergibt sich ja von selber. Also solche gesellschaftlichen Aspekte werden hier durchaus durchgespielt. Auch dass es natürlich irgendwann so eine Aktivistengruppe gibt, die sich dafür einsetzt, dass man dieses Medikament gar nicht erst rausbringt, um eben nicht in das Schicksal einzugreifen, sagen wir es mal so. Und natürlich auch die gesellschaftlichen Folgen, die daraus resultieren würden, wie dass ja, man die Bevölkerung auf einmal begrenzen müsste. Ne? Wenn alle so lange leben können, wie sie dann wollen, muss man ja die Bevölkerung begrenzen. Und dann dürften nur noch bestimmte Leute Kinder kriegen. Da gibt es dann natürlich auch ganz viel Diskussion darüber, wer dürfte denn überhaupt noch Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und welche Twists und Turns da wohl noch rauskommen, das könnt ihr euch dann selber denken. Ne? Aber solche Aspekte, die man vielleicht auch teilweise ein bisschen von der Gesellschaft erwartet, die werden hier auf jeden Fall sehr, sehr gut durchgespielt. Und da gibt es auch teilweise Einblicke in solche Gespräche zwischen Politikern. Das fand ich ganz interessant.
Interessant.
Ja, Robin, ich habe auch noch eine Frage. Du hast ja eingangs schon mal so ein paar der Charaktere beispielhaft skizziert. Der arme Junge, der da mehr oder weniger komplett verschwindet, weil er zu jung ist. Das ist ja wirklich ziemlich traurig. Was sind denn sonst noch die Folgen von den für die Figuren, wenn sie dieses Medikament nehmen? Und kannst du vielleicht noch mal auf die Auswirkungen des Medikaments eingehen? Ich frage für eine Freundin.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also diese privaten Folgen, die werden halt auch sehr, sehr gut durchgespielt, weil, wie ich schon gesagt habe, die Charaktere stehen halt auch eben im Fokus. Jedes Kapitel beschäftigt sich immer mit einem unterschiedlichen Charakter, beziehungsweise sie tauchen dann natürlich wieder auf, ne? Aber pro Kapitel ist immer nur ein Charakter, der beleuchtet wird. Und man erfährt zu Anfang, da fangen die gerade erst an, dieses Medikament zu bekommen. Diese Nebenwirkung kommt erst im Laufe des Romans raus. Und das hat natürlich für alle Leute unterschiedliche Folgen. Ne? Wie ich vorhin schon beispielhaft an den beiden Leuten erklärt habe, da gibt es natürlich noch andere Personen. Eine Frau zum Beispiel, die will die ganze Zeit schwanger werden, betrügt dann schon ihren Ehemann aus Frust und kann dann auf einmal doch schwanger werden. Ne? Weil dann auf einmal ihr Körper, die Zellen natürlich regeneriert sind und man mit biologischem Alter mit 25 natürlich leichter Kinder kriegen kann als mit dem biologischen Alter 45. Solche Dinger werden da sehr gut durchgespielt und auch diese Folgen fand ich sehr interessant, gerade bei diesem Immobilienmagnat, wo dann wirklich so Generationskonflikte durchkommen, der halt so ein sehr herrschsüchtiger Typ ist und der dann, naja, sagen wir mal, sehr, sehr unschöne Erfahrungen macht, so, weil alle schon dachten, er ist tot und jetzt lebt er doch wieder und so einige Pläne, die im Hintergrund geschmiedet wurden, jetzt so nicht durchgezogen werden konnten, ohne jetzt so viel zu spoilern. Also sagen wir es mal so, da gibt es noch ganz viele Aspekte, die damit reinspielen und ich finde, Leo hat das hier sehr, sehr gut durchgearbeitet und es ist auch, und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil es wirkt auf mich wie so ein, gerade durch die Anlage der Charaktere, die so ein bisschen zu gut wirken in meinen Augen, dachte ich so am Ende, oh, das ist jetzt so Happy End-mäßig, ist es gar nicht. Also da gibt es sehr vielschichtige, nuancierte Enden für die verschiedenen Charaktere und auch für die gesellschaftliche Tragweite, die dieses Medikament haben könnte.
Robin, dann sag uns jetzt doch mal, wo müssen wir lang, wenn wir alle ewig jung bleiben wollen?
Das sage ich euch gerne. Wir werden jung sein von Maxim Leo, erhältlich im Kiepenheuer und Witsch Verlag für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 € als digitale Version. So, damit kommen wir zum letzten, aber sicher not leasten Buch dieser Folge und zwar auch zu einer Autorin, die wir ja auch schon abgefeiert haben. Annika, tell us more.
Das mache ich doch gerne. Ich habe nämlich dabei den neuen und somit auch zweiten Roman von Dennis Ode mit dem Titel Ich stelle mich schlafend. Robin hat es ja gerade schon gesagt, wir haben Dennis Ode abgefeiert und zwar ist das tatsächlich schon ein paar Jahre her. Im Jahr 2020 war das. Da kam nämlich ihr Debüt Streulicht heraus und kam dann auch gleich auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises und hat auch dann noch im gleichen Jahr den Aspekte Literaturpreis und den Literaturpreis der jungen Ponto Stiftung abgesahnt und wurde, wie gesagt, auch von uns gefeiert, was ja sowieso die höchste Auszeichnung ist. Und ja, vier gute, lange Jahre hat uns die gute Denise Ode jetzt warten lassen und jetzt ist es also endlich da, das Nachfolgewerk, beziehungsweise natürlich kein Nachfolger thematisch, aber der zweite Roman, Ich stelle mich schlafend. Worum geht es hier? Wir sind bei unserer Protagonistin Jasmin, genannt Jase, eine Frau Mitte 30, die vor den Trümmern steht, und zwar vor den Trümmern ihrer Wohnung, vor den Trümmern des gesamten Hauses, in dem diese Wohnung war. Und ja, wir erleben sie ziemlich aufgelöst, verständlicherweise, und bekommen dann nach und nach erzählt, wie es zu diesem Unglück kam, wie es zu dem Verschwinden dieses Hauses kam und was Jasmin mit diesem Haus oder mit dieser ganzen Hochhaussiedlung, in der wir uns hier befinden, zu tun hat. Sie ist dort nämlich aufgewachsen, hat dort ihr ganzes Leben verbracht und viele entscheidende Momente. Wir bekommen also rückblickend erzählt, die Perspektive oder die Zeit vielmehr springt immer von der Gegenwart in die jüngere Vergangenheit bis ganz zurück zu Jasmines Kindheit, zu der lieblosen Ehe ihrer Eltern und dem relativ garstigen, sagt sie es selbst, Drill der Mutter und dem immer eigentlich abwesenden Vater. Wir erfahren von ihrer Kindheit, von ihrer Freundin, wie sie immer so ein bisschen die Außenseiterin war und wie sie sich dann als junges Teenager-Mädchen mit 13 in den Nachbarsjungen Vito verliebt hat. Er war ein paar Jahre älter und er war ihre große Liebe. Also sie 13, er 16. Und irgendwie kam es dann auch zu einer Annäherung, ihr erster fester Freund. Aber dann passierte ein Unglück, das Jasmin also ziemlich aus der Bahn geworfen hat, vor allem auch körperlich. Denn sie war nach einem Reitunfall so stark an der Wirbelsäule geschädigt. Eine Skoliose hatte sich dort gebildet, dass sie also erstmal für längere Zeit in einer Reha verschwand und dann, so schlimm wie es sich anhört, in ein Korsett eingeschnürt wurde. Oder nicht eingeschnürt, aber zumindest ein Korsett tragen musste über einen langen Zeitraum und dann mit viel Krankengymnastik und Reha sozusagen wieder ihre Wirbelsäule stabilisiert. Wir erleben Jasmin dann über die Jahre hinweg ein sehr unstetes Leben, bis sie dann 20 Jahre später, also ihre große Jugendliebe Vito, unvorhergesehenerweise wieder sieht. Sie ist eigentlich zu dem Zeitpunkt gerade in einer glücklichen Beziehung mit einem anderen, aber sie lässt mehr oder weniger alles stehen und liegen. Die alten Gefühle sind wieder da und die beiden probieren es nochmal, diesmal wieder mit einem unglücklichen Ende. Sogar mit einem dramatischen Ende, das ich hier natürlich nicht spoilern möchte. Das mal so ganz grob der Plot hier in dem Buch, worum es hier geht. Wir bekommen diese Geschichte nicht nur aus verschiedenen Zeiten, sondern auch von verschiedenen Stimmen erzählt. Denn natürlich ist Jasmin unsere Protagonistin, aber wir sind teilweise auch im Kopf von Vito. Dort ist es sehr, sehr düster, so viel möchte ich mal sagen. Wir sind teilweise auch im Kopf von Sascha, dem gemeinsamen Freund, beziehungsweise eigentlich der beste Freund von Vito zu Teenagerzeiten, bis auch diese Freundschaft zerbrach. Er trifft Jasmin viele Jahre später wieder und tauscht sich mit ihr aus. Und auch so erfahren wir viel mehr über Vito und was ihn zu dem gemacht hat, was letzten Endes auch das Leben von Jasmin und Sascha sehr beeinflusst hat. Das Ganze wird mit einer sehr, sehr schönen Sprache erzählt, sehr fein beobachtet, sehr, nicht zu kitschig, nicht zu nüchtern. Also Denis Ode findet da wirklich sehr schöne Worte, um auch diese Dissonanzen zum einen zwischen einer, ich möchte fast schon sagen, wunderschönen, unberührten Liebe und auf der anderen grausam Missbrauch zu zeigen. Also denn dieses Buch hier ist ein Buch, eigentlich eine Geschichte nicht nur von einer Frau, sondern von vielen Frauen und den vielen verschiedenen Formen der Gewalt gegen Frauen. Also alle Varianten, die man sich vorstellen kann oder vorstellen muss, muss man vielmehr sagen, psychisch, physisch. Es geht auch um Alltagssexismus. Es geht um Gewalt gegen Frauen in verschiedenen Generationen. Das wird hier zum einen an Jasmin selbst natürlich gezeigt, ihre toxische Beziehung zu Vito, ihre eigene Herkunft. Sie selbst sei aus einem Willensbruch gezeugt. So viel kurz dazu. Also auch da geht es schon mit Gewalt los. Die Ehe der Eltern. Sie hat eine Freundin, die sich im Laufe der Geschichte emanzipiert, später dann auch Gewaltopfer wird. Sie hat eine andere Freundin, die sie auch früh schon mit einer anderen Art von Gewalt, da geht es um einen Mann, der ein Nein zum Ja zaubern kann. Also ihr merkt schon viele verschiedene Berührungspunkte, natürlich immer die Frage nach dem Warum, was treibt Frauen dazu, warum gibt es manchmal noch ein Aber. Also es werden viele verschiedene Aspekte hier angesprochen und vielleicht merkt ihr es schon, das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich mit diesem Buch hatte, was sich, wie gesagt, plotmäßig, charaktermäßig und auch sprachlich richtig toll gelesen hat. Aber ich fand die Themenvielfalt dann fast schon ein bisschen zu weit. Ich freue mich, jetzt gleich mit Mike über dieses Buch sprechen zu können. Unter anderem, weil ich auch, wir hatten letzte Folge Lana Lux geordnete Verhältnisse. Da hatten wir ein bisschen ähnliches Thema und auch ähnliche Kritik an der Vielzahl der Themen. Von daher, Mike hatte da auch mitgelesen, freue ich mich, dass wir da jetzt mal gemeinsam drüber sprechen. Also für mich ein gutes Buch mit vielen guten Aspekten, aber auch so ein paar Abzügen in der B-Note. Maike, wie hat dir Dennis Ode, Ich stelle mich schlafend, gefallen?
Ja, ich bin reingegangen in dieses Buch natürlich mit hohen Erwartungen, weil Robin und du so große Fans des Erstlingswerks von Dennis Ode waren, Streulicht. Und am Anfang hat es mir auch sehr gut gefallen. Die Sprache hat mir auch durchweg gut gefallen. Sehr, sehr gute Sprache. Aber mit der Zeit habe ich immer mehr ein unangenehmes Gefühl bekommen. Und dann ist mir auch immer klarer geworden, woran das liegt. Lass mich kurz ausholen. Ein häufiges Problem bei Büchern, die romantische Beziehungen im weitesten Sinne zwischen Männern und Frauen zeigen, ist, dass gewaltvolle Handlungsweisen von Männern romantisiert werden. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Video von ContraPoints zurzeit über Twilight, kleine Tangente, wo erzählt wird, inwiefern Dinge, die man ohne weiteres als problematisch kategorisieren könnte, Wünsche eventuell von Frauen widerspiegeln. Sehr interessant, das ist eine kleine Tangente. In diese Falle tappt Dennis Ode nicht, problematische Handlungsweisen zu entschuldigen oder verbal ins Positive zu drehen. Was aber in diesem Buch passiert ist, dass wir erstmal einen Antagonisten haben, Vito, einen gewalttätigen Mann, auf verschiedenen Ebenen gewalttätig. Dann erfahren wir, dass die Hauptfigur Sex hatte mit verschiedenen Liebhabern, aber das hat sie natürlich alles nur gemacht, um sich zu betäuben. Also hier auch keine befreite Sexualität oder eine positive Sexualität, sondern das war auch schlecht, nur um sich zu betäuben. Und dann hat sie diese Beziehung zu Hermann, was wirklich sehr, sehr konservativ gezeigt wird. Und hier hat man natürlich das Problem, weil wir wollen ja nicht turbulente Beziehungen romantisieren, nur weil sie turbulent sind. Aber hier wird wirklich das Gegenteil gemacht. Das ist Viertel vor Gartenzaun, Reihenhaus, Golden Retriever. Und da wird keine Art von Erotik oder Sinnlichkeit oder irgendwas gezeigt. Gleichzeitig erfahren wir immer wieder, das wird auch immer wieder so reingeschrieben in so eine absichtlich repetitive Art und Weise, dass ja Jase ihre Unschuld nicht verlieren konnte, weil man die ja schon vorher genommen hat. Also diese Idee der Unschuld kommt dauernd vor. Dann heißt ihre Freundin Immaculata. Alte Katholiken wie der Robin und ich wissen, Immaculata Conceptio ist natürlich die unbefleckte Empfängnis. Also dieser Text, und ich glaube nicht, dass das Ziel des Textes ist, aber dieser Begriff der Unschuld und der männlichen Gewalt, das wird hier parallel geführt, das wird hier auf eine gewisse Art und Weise fetischisiert und irgendeine Form der positiven Sexualität oder so kommt überhaupt nicht mehr vor. Erotik kommt überhaupt nicht mehr vor. Dieser Hermann ist wirklich wie ein guter Freund, kommt der rüber, obwohl er eindeutig ihr Partner ist. Und das fand ich irgendwie schade. Das fand ich unterm Strich dann auch irgendwie unehrlich. Das hat mich irritiert, muss ich sagen.
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist mir nur beim Lesen tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Also jetzt wo du sagst, ne, ich sitze hier, kann keiner sehen, aber es ist so, ich habe hier die ganze Zeit so sitzend vor meinem Mikro gesessen. Nein, ich habe hier die ganze Zeit nickend vor meinem Mikro gesessen, also stimme dir in allem zu. Aber du hast ja selbst auch gesagt, es war wohl nicht die Aussage oder sollte gar nicht dorthin. Aber klar, die Beispiele, die du auch alle genannt hast und mit Immaculata und Unschuld, natürlich dieses Unschuldthema, das ist mir auch nicht entgangen. Das wird dort sehr vor sich hergetragen, aber in der Kombination. Ja, richtig. Also so sexpositiv würde ich jetzt durchaus auch sagen, hätte es durchaus auch sein dürfen müssen.
Ja, weil das Ding ist, die Aussage ist nicht intendiert, aber ich hatte das Gefühl, dass die Aussage unterm Strich sehr wohl da ist. Mhm. Dass da eine heterosexuelle Beziehung gezeigt wird, in der Sex überhaupt nicht stattfindet. Und diese sexlose Beziehung, das ist der einzige positiv gezeichnete Mann in dem Buch. Das kann nicht das Aussageziel des Romans sein.
Ja, Ich würd vielleicht gern, um nochmal so einen kleinen positiven Schlenker reinzubringen, nochmal auf die Charakterzeichnung ein, beziehungsweise vor allem die Beziehungszeichnung und jetzt gar nicht so sehr die toxischen, beziehungsweise irgendwie ja doch, aber du hast ja schon gerade auch gesagt, Maike Vito, ein Mann der vielfältigen Gewalt, mhm, und auch die Freundschaft zu seinem Kumpel Sascha, über die sich die Jase und Sascha ja dann Jahre später oder Jahrzehnte später nochmal austauschen, das fand ich sehr, sehr interessant. Das war eine super spannende, toll gezeichnete Männerfreundschaft. Wir haben es auch schon so ein paar Folgen her hier mal so ein Buch gehabt, Koller, da hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Da ging es auch, zwei Jungs, ein Mädchen, enigmatische Figur irgendwie im Mittelpunkt. Das ist der bessere Koller, also auf jeden Fall. Das hatten wir ja da einiges vermisst, was diese Männerfreundschaft angeht. Das macht Dennis Ode hier wirklich toll. Also auch die Figur des Saschas, auch wie er das am Ende nochmal reflektiert. Ne, das ist ja sowas, da ist mir das Buch dann wieder sehr, sehr nah, weil klar, ne, mit Mitte 30, man überlegt, was habe ich vor 20 Jahren gemacht und trifft dann mal auf alte Freunde oder so. Ich glaube, da dieses Nostalgische und aber auch, das will ich eigentlich gar nicht mehr alles so genau wissen, was ich da vor 20 Jahren gemacht habe, weil das würde ich jetzt natürlich ganz, ganz, ganz anders machen. Und hier hatte das ja teilweise dramatische Auswirkungen und das war schon wirklich gut gezeigt mit allem, was dahin gehört, auch wie der Sascha sich dann teilweise erniedrigt hat vor seinem besten Freund, der eigentlich ja fast schon leblos irgendwie wie so ein Zombie. Also auch das, ich fand den sehr gruselig. Aber auch da wieder der Vergleich zu Lana Lux letzte Woche. Da hatte ich große Probleme, auch mit dem Hauptcharakter. Den fand ich auch gruselig. Hier der Vito, der ist auch ganz, 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 ganz furchtbar. Aber ich fand ihn trotzdem angenehm, in Anführungszeichen, zu lesen, was vermutlich auch zum großen Teil an der wirklich guten Sprache gelegen hat.
Ja, ja. Und was ich auch richtig, richtig toll fand, war, dass man eine dysfunktionale Beziehung zwischen Frau und Mann gesehen hat, zwischen Jase und Vito, und eine dysfunktionale Freundschaft zwischen zwei Männern. Also die gewalttätigen Tendenzen, die Vito auslebt gegen Jase, die hat man ja auch gegenüber Sascha gesehen. Die haben sich also in unterschiedlichen sozialen Beziehungen manifestiert. Und Jase und Sascha sind aus verschiedenen Gründen unterschiedlich damit umgegangen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil häufig sieht man ja andere Männer bei solchen Gewaltbeziehungen oder die Freunde nur als Komplizen. Mhm. Und das ist hier nicht so. Also man kann auch nicht sagen, dass Sascha gar kein Komplize ist. Es ist kompliziert. Und so muss das auch sein. Der oszilliert und der wird auch älter und reflektiert und macht dann irgendwann, geht diese Freundschaft, das ist kein Spoiler, weil das ist hier die Ausgangslage, geht diese Freundschaft auseinander. Und wie er diese Entwicklung durchmacht und wie Jase diese Entwicklung durchmacht und dann zurückfällt, das parallel zu zeigen, das fand ich so schlau, weil man durch die Augen von zwei Personen Vito gesehen hat. Also Dennis Ode schreibt ganz, ganz fantastisch. Das muss man ihr jetzt wirklich mal lassen. Das möchte ich hier nicht schmälern.
Ja. Wir bleiben dran, würde ich einfach mal sagen.
Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Annika?
Ich stelle mich schlafend von Dennis Ode ist erhältlich bei unseren guten Freundinnen von Suhrkamp im Hardcover für 25 Euro und im E-Book für 21,99.
Sehr schön. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, nicht verzagen. Gibt ja Papierstau-Content genug. Mike hat es ja schon angekündigt. Am Sonntag.
Robin, es
kommt
kann
dann
gar nicht genug Papierstau-Content geben.
Nee, es kann gar nicht genug Papierstau geben. Deswegen ist ja so traurig, dass jetzt die Folge vorbei ist. Aber wie gesagt, nicht verzagen. Am Sonntag kommt das gesamte Interview mit Nana Kwame Adjebrenya. Auf unserer Seite könnt ihr euch alle anhören. Und wir sind natürlich in zwei Wochen wieder am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Cooles, bleibt so cool, wie ihr seid. Und natürlich bleibt auch bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss! Tschüss.